Der Rasenfunk Kurzpass. Viel zu lange nicht mehr haben wir über La Liga gesprochen hier im Kurzfass und jetzt wollen wir das nachholen, habe ich gerade Kurzfass gesagt. Yes. Ich habe Kurzfass gesagt. Wir sprechen mit Jan Platte von der Zone über La Liga im Kurzpass. Jan, ich grüße dich zum Kurzfass.
Ja, ich freue mich, beim Kurzfass sein zu dürfen. Max, danke.
Da siehst du mal, hier ist nichts gescriptet, hier ist es nicht ganz so professionell wie bei der Zone. Ich mache das immer alles aus der Hüfte und dann passiert auch mal sowas.
Na, du hörst anscheinend nicht häufig genug bei uns zu auf der Zone, was da so alles passiert.
Aber schön, dass du hier bist in den Rasenfunkstudios, weil wir fast Nachbarn sind. Wie nett.
Ja, wir haben es festgestellt, ne, beim Telefonieren. Ja. Machen wir es per Skype, dieses Interview, oder rufen wir uns an oder treffen wir uns doch,
ja,
und dann liegen nur 1000 Meter Luftlinie zwischen deiner und meiner Wohnung.
Ja, unglaublich, was hier in Giesing an Fußballkompetenz vereinigt ist, und damit meine ich aber viel mehr dich als mich, denn du kennst dich in La Liga sehr, sehr gut aus, du kommentierst es sehr häufig und wir haben viel nachzuholen. Das letzte Mal wurde hier im Rasenfunk über die spanische Liga gesprochen, nach dem 11. Spieltag, seitdem sind 9 weitere vergangen. Es ist ein großes Leid, dass das so lange gedauert hat. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die gleich geblieben sind, zum Beispiel Barca auf Platz 1 mit 5 Punkten Vorsprung aktuell vor Atletico. Was hat sich denn bei Barca getan in den letzten Wochen? Vielleicht erstmal sportlich und dann können wir noch über Transfers sprechen.
Transfers sind ein großes Thema natürlich gerade. Und das macht Sinn, darüber gleich zu sprechen. Und sonst sportlich, ja, das, ich würde sagen, es tut sich gar nicht so außergewöhnlich viel beim FC Barcelona. Sie spielen so ihren Saisonstiefel runter, okay, ohne irgendwie so wahnsinnig spektakulär daherzukommen. Das ist eine Saison, in der sie grundsätzlich ja vor allen Dingen defensiv gar nicht mehr so stabil und so stark unterwegs sind wie in der letzten Saison. Sie haben sich jetzt, wobei, das muss ich auch sagen, so in den letzten 7-8 Spielen haben sie, glaube ich, kaum Gegentore in der Liga kassiert. Ich meine, es waren jetzt 7 Siege auch am Stück in der Liga mit nur 2 Gegentoren sogar. Ich gucke sie immer gerne, muss ich sagen, auch wenn sie eben gar nicht mehr so wahnsinnig aufregend sind. Sie sind jetzt wieder sehr erfolgreich, sind das stabilste Team da oben. Und ja, man hat es neulich aber auch wieder gesehen. Also ohne Messi sind sie mitunter eine gute, aber eben keine sehr gute Mannschaft. Die Abhängigkeit ist definitiv weiterhin sehr vorhanden. Und es ist spannend, was so insgesamt bei denen passiert, auch mit einem Ousmane Dembélé, der fantastisch drauf war jetzt bis zu seiner Verletzung, und es gibt immer nette Themen.
Was hat Dembélé? Ist es eine schwere Verletzung? Das habe ich
ehrlich gesagt. Eine Knöchelverletzung, 15 Tage Pause haben sie irgendwie gesagt, ohne gegnerische Einwirkung hat er sich verletzt und wird bald wieder da sein, aber er hat ihn jetzt beim Pokalspiel in Sevilla auch sehr gefehlt. Messi wurde geschont, Busquets gar nicht mitgenommen von Ernesto Valverde, über den auch immer viel geredet, geschrieben wird, bleibt er oder bleibt er nicht. Und der hat ein bisschen überrascht mit seiner Aufstellung und hatte dann eben weder Dembélé als Unterschiedsspieler noch Messi. Und so kam es dann eben zu diesem 0-2 in Sevilla, das sie jetzt nächste Woche aufholen müssen, wenn sie denn ins Halbfinale wollen.
Das berühmte Rückspiel. Ja, dann lass doch mal kurz bei Valverde bleiben. Warum wird darüber diskutiert, ob er bleibt oder nicht? Wenn ich mir eben zum Beispiel die letzten Ergebnisse in der Liga angucke, dann ist es 5-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-0, 3-1. Und das waren alles Siege, so wie du es angesprochen hast. Warum gibt es da überhaupt Diskussionen um Valverde?
Der kam ja im Sommer 2017 und hat als jemand auch mit Stallgeruch so eine gewisse Akzeptanz schon gehabt, aber es gab von Anfang an die Gerüchte, dass die Spieler eigentlich gerne jemand anderen gehabt hätten, einen ehemaligen Co-Trainer mit Unsue, und dann war Jorge Sampaoli auch noch im Gespräch, dass den die Clubführung eigentlich lieber gehabt hätte. Er wurde es letztendlich und hat dann ja keinen guten Start gehabt. Falls du dich erinnerst, auch gegen Real Madrid in den Supercopas da verloren und hat das dann aber fantastisch gemacht in dieser Saison, aber hat sich auch getraut, so ein bisschen an dieses 4-3-3 ranzugehen und eigentlich dieses heilige System zu verändern, indem er 4 Mittelfeldleute aufgestellt hat. Deswegen waren sie defensiv so stark wie selten. Sie sind Meister und Pokalsieger geworden, aber nach der Saison haben alle gesagt, es ist doch gar nichts wert, weil Real Madrid zum 3. Mal in Folge die Champions League gewonnen hat.
Und das ist natürlich dieses Ausscheiden gegen Rom war natürlich auch bitter.
Das hat definitiv
also die Art und Weise
Spuren hinterlassen. Hast du auch vollkommen recht. Und er ist natürlich nicht angekratzt gewesen nach dieser Saison, aber es fehlte dann irgendwie auch so dieser ganz, ganz große Triumph. Da sprechen wir von der Champions League. Und da Real, das da eben wieder so ein bisschen überstrahlt hat in der Königsklasse, war klar, dass sie in dieser Saison wieder noch mehr auf ihn gucken würden. Und ja, er ist jemand, der so anders ist, beispielsweise eben auch als ein Guardiola, auch selbst als ein Frank Rijkaard. Und also er hat relativ wenig Emotionen. Ich erinnere mich an den Armbruch von Lionel Messi in dieser Saison, und der saß dann da draußen und wurde behandelt, und Valverde geht nicht mal hin und erkundigt sich mal kurz bei demjenigen, der gar nicht mal so unwichtig ist für ihn, wie es ihm geht oder so. Der hockt da immer, der kniet immer da am Spielfeldrand in seiner Denkerpose, und die mögen ihn schon gerne, aber es ist irgendwie noch keine so richtige Liebe. Dazu wird ihm immer nachgesagt, der steht eher schon auf defensiven Fußball, wo die grundsätzliche Frage daherkommt, passt das gut zum FC Barcelona? Und ich finde, der macht einen tollen Job, und ich mag dem auch gern zuhören in den Pressekonferenzen. Aber gibt nicht wenige, die sagen, wäre vielleicht dann auch im Sommer doch Zeit, sich zu trennen. Und er hat sich jetzt auch noch nicht klar geäußert.
Ja, faszinierend. Also letzte Niederlage gab es am 12. Spieltag in der Liga eben, 3-4 zu Hause gegen Betis und danach ein 1-1 gegen Atletico, und anschließend wurden alle Ligaspiele gewonnen. Also das kann man dann wohl einen Club nennen, der irgendwie dann doch in der Spur ist, auch wenn es zwischendurch mal etwas wackeliger aussah. Und jetzt haben wir eben auch schon ein paar spektakuläre Transferneuigkeiten beim FC Barcelona. Lass mal mit dem anfangen, was auch hier durch die deutschen Medien ging, weil mit Kevin Prince Boateng ein alter Bekannter zu Barca gewechselt ist. Wie würdest du denn diesen Transfer einordnen?
Ich habe gestaunt erstmal, aber angesichts der Tatsache, dass sie eben auch Munir El Haddadi an Sevilla abgegeben haben, war denen klar, sie müssen jemanden finden, der im Sturm ab Minute 60, 65, 70 reinkommen kann, auf den Außenpositionen oder auch offensiv auf den Außenpositionen oder im Zweifelsfall auch mal die Ruhepause verordnet für Luis Suarez.
Und aber hatte man da nicht mit Alcácer eigentlich den perfekten Spieler, um den in der 70. Minute reinzubringen?
Ja, hatte man definitiv, aber ich glaube, das hat eben Paco Alcácer nicht mehr gereicht.
Okay.
Und der hat keinen so schlechten Schritt getan, wie wir irgendwie wissen. Der hat letztes Jahr, ich erinnere mich auch an ein Spiel gegen Sevilla, hat er beide Tore gemacht zu Hause und saß am nächsten Spieltag gegen Leganés wieder draußen. Also der hatte eben sehr, sehr wenig Kredit. Und jetzt holst du jemanden mit Kevin Prince Boateng, den ich weiterhin ja eher auch immer noch als Mittelfeldspieler abgespeichert habe. Und es war nett, irgendwie in den spanischen Medien zu lesen, die dann gleich, als die Gerüchte aufkamen, sie werden ihn holen, seine Torbilanz ausgepackt haben und wann er wo wie getroffen hat. Und die kommen auf ein paar 60 Tore in über 400 Spielen. Und du denkst, ja, also ist das wirklich eure 9, die ihr als Backup eben für Luis Suarez haben wollt? Aber der hat ja in den letzten Jahren auch bei Las Palmas, spricht auch noch ein ganz gutes Spanisch aus diesem Jahr bei Las Palmas irgendwie, da hat er es auch gezeigt. Er hat auch 10 Tore in der Liga gemacht, hat häufiger vorne gespielt. In Frankfurt hatte er ja auch nicht nur eine Mittelfeldrolle inne. Und jetzt bei Sassuolo, von denen sie ihn ausgeliehen haben für 1 Million, erstmal bis Saisonende, da hat er auch im Sturm gespielt und auch ein paar Türchen gemacht. Ich finde, der fast passt fußballerisch. Wieder das F und das P. Der fasst und passt fußballerisch sehr gut rein beim FC Barcelona, auch wenn er das jetzt gegen Sevilla im Pokal noch nicht so richtig zeigen konnte, weil es schwierig war für ihn da gegen Simon Kjær. Aber auch, ich finde, das macht Sinn bis Saisonende. Und der ist so wunderbar froh und fast demütig. Die Bilder auf dem Trainingsplatz waren schön mit Boateng, der eben ganz anders daherkommt als Opfer Fenster und die Geschichten, die wir aus der Hertha-Zeit irgendwie von ihm überliefert bekommen haben. Der ist geerdet, der war in Frankfurt ja schon so ein wunderbarer Klassensprecher für diese tolle Frankfurter Mannschaft, wie ich finde, mit so vielen Nationalitäten da drin. Und ja, ich glaube, der genießt jeden Tag, der wird nicht rumstenkern und der sagt selber, hey, ich freue mich unfassbar, da zu sein.
Ja, verrückt. Also ich bin mal sehr gespannt, wie er sich dann auch einbindet ins Spiel von Barca. Also Suarez ist zwar nicht in den Spielaufbau mit eingebunden, aber er hat schon auch immer wieder die Rolle, den Ball zu halten, den Ball weiter zu verteilen. Ob das Kevin Prince Boateng so gut machen kann, ich traue es ihm zu, aber bei Frankfurt haben wir eher andere Qualitäten gesehen. Also ich hätte eher die Zweikampfstatistik zitiert als die Tore.
Ja, bin ich absolut bei dir. Und wenn sich Luis Suarez verletzt, Ja. Und da fragt man sich ja seit Jahren so ein bisschen, was macht Barcelona denn dann eigentlich, außer Messi ins Zentrum zu stellen,
ja.
So wie Chelsea das mit Hazard jetzt gerade die ganze Zeit auch beispielsweise macht, das kannst du dann natürlich noch tun, aber klar wäre der kein gleichwertiger Ersatz und Luis Suarez ist ein Monster, auch wieder in dieser Saison, man kann auf ihn schimpfen und die Ballverstolperung und ach, das ist ein bisschen theatralischer, aber was für ein Stürmer.
Ja. Unglaublich. Ja, Kevin Prince Boateng jetzt in La Liga, dann auch bei DAZN zu sehen. Ich mache ganz schön viel Werbung heute für DAZN. Dabei ist eigentlich der Rasenfunk werbefrei. Da siehst du mal, was das für eine, deine Präsenz hier in diesem Raum ist das wahrscheinlich. Also, aber lass uns noch kurz bei Frankie de Jong sprechen. Da heißt es ja jetzt, da wäre man sich auch schon einig, dass der zu Barca kommt.
Das ist vorne fix. Ajax. Das ist aus. Komplett fix.
Ist das jetzt auch ein bisschen die verspätete Reaktion auf das Karriereende von Iniesta? Ich habe mich gewundert, dass man darüber so wenig eigentlich hört. Das ist ja ein riesenhafter Spieler, der da aufgehört hat bei Barca und das wird gar nicht so wirklich thematisiert, zumindest in meiner Filterblase.
Ja, das stimmt. Also wenn man mit Barca, wenn ich mit Barca-Fans spreche, dann vermissen sie ihn auf jeden Fall noch und das wäre auch komisch, wenn nicht, nach 22 Jahren, die Iniesta im Verein verbracht hat. Sie haben Arthur geholt. Der eine ordentliche Rolle, finde ich, spielt und das für seine Verhältnisse, wenn er Randaf irgendwie auch gut macht. Ja, also perspektivisch ist es sicher Frenkie de Jong auch so in Richtung Iniesta gehend jemand, also auch hat eine relativ ähnliche Ruhe, sagen auch, sagt Ronald Koeman, sein Trainer aus der niederländischen Nationalmannschaft, wie eben Xavi, wie Iniesta, auch unter Druck, Frenkie de Jong und ja, du, die Niederländer und Barca, also wir wissen es ja, das gehört so ein bisschen zusammen. Frenkie de Jong auch nicht, immer ja. Mal wieder so ein bisschen mit dem Spielstil von Johan Cruyff.
Oh, das ist aber in Verbindung ganz gefährlich, gemacht. Mit diesem Cruyff-Vergleich.
Das ist monstergefährlich. Na klar, ja. Macht sich auch keinen Sinn, die Niederländer tun es trotzdem ein bisschen. Und also ich meine, wenn jemand mit dem verglichen wird, dann hat er bei Barca automatisch, glaube ich, eine Daseinsberechtigung. Und du, das... Ach, PSG und Man City und alle wollten ihn haben und jetzt geht er im Sommer dann zum FC Barcelona. Das ist, glaube ich, sein Wunschverein auch und mal gucken, was dann im Mittelfeld passiert. Man hört so ein bisschen, dass vielleicht Ivan Rakitic, den ich über die Maßen schätze und gut finde, auch für seine Auftritte in den letzten Jahren, seine Entwicklung ist fantastisch, dass der dann aber vielleicht auch aufgrund von Gehaltsgeschichten abgegeben werden muss. Sie müssen ein bisschen gucken, Barca zahlt wahnsinnig viel Gehalt, so 73-74% der Einnahmen insgesamt gehen, glaube ich, in Spielergehälter.
Wow.
Das ist, ja, es ist irgendwie eine irre Summe und genau, da müssen sie natürlich auch ein bisschen gucken, wie sie das einigermaßen gesund halten.
Ich hätte ja gesagt, Schalke kann ihn zurückholen, aber wenn es ums Gehalt geht, dann wird es dann vielleicht doch ein bisschen eng.
Na, kannst
und
du
die müssen
gerade
jetzt
bei
erstmal,
Schalke
aber die Rückkehr von Mesut Özil und Ivan Rakitic nach Schalke, das wär's doch. Gut, aber davon abgesehen, lass uns über den ersten Verfolger von Barca sprechen, nämlich Atletico Madrid. Die sind 5 Punkte hinter Barca und das, obwohl die letzte Niederlage in irgendeinem Pflichtspiel für Atletico aus dem Oktober stammt. Und das war ein 0-4 bei Borussia Dortmund. Seitdem nur unentschieden gespielt oder gewonnen, aber halt ein bisschen zu oft unentschieden anscheinend, sonst wäre man ja näher dran.
Was haben sie an Unentschieden, Max? 8 in der Liga.
Ja.
Und in der Liga nur am 3. Spieltag gegen Celta verloren. Also es klingt irgendwie, also was die Niederlagen angeht, weiterhin so wunderbar. Sie haben wie immer die beste Defensive in der Liga. Ja, aber sie haben so ein bisschen das Problem. Diego Costa ist relativ lange verletzt schon, hat ganz wenig gespielt, hat kaum, wenn nicht sogar gar nicht getroffen in dieser Saison. Und sie können halt verteidigen. Wir wissen es alle. In Dortmund war es eine Ausnahme. So hoch hatten sie unter Simeone so gut wie nie verloren. Sie hat irgendwann auch mal 4 Gegentore kassiert, aber das passiert ihnen ja sonst nie. Sie stehen für einen minimalistischen Fußball weiterhin, was gar nicht zu negativ klingen soll. Aber ich habe viele Spiele von denen gesehen in dieser Saison, wo es ein bisschen wehgetan hat, auch zuzugucken. Und,
weil? Wegen des Spielstils?
Oder? Ja, genau. Jeder wird eben auch dazu verdonnert, also vor allen Dingen gegen den Ball zu arbeiten. Sie haben mit Thomas Lemar, dem Franzosen, jemanden gekriegt, der eigentlich auch gute Gedanken mit nach vorne hat, aber jeder braucht auch erstmal ein bisschen, um sich zurechtzufinden, da im System von Diego Simeone. Und sie haben Antoine Griezmann, der 7 Tore, meine ich, in der Liga gemacht hat und die zweitmeisten Tore haben ein paar Leute mit jeweils 2 Treffern. Also das zeigt auch schon wieder dieses Hauptaugenmerk. Eben 9 Tore hat Griezmann gemacht. Und es ist sie stehen gut da für den Fußball, den sie spielen, aber es ist ja auch eine Saison, eine besondere Saison, weil das Champions League-Finale am 1. Juni in ihrem Stadion stattfindet. Mhm. Du kennst die Königsklassen-Vergangenheit der letzten Jahre von ihnen mit den zwei Finalniederlagen. Ich war im letzten Sommer in Madrid und insgesamt ein bisschen in Spanien und habe auch viel mit Atleti-Fans sprechen können. Und die haben eine wunderbare Grundhaltung, auch zu ihrem Clubheiligen, zu Diego Simeone, und ach, die sind treu auf alle Ewigkeit und keiner meckert auch, es gibt keine Pfiffe, wenn es da mal wieder hier ein 1-1 oder ach, nur ein schmeichelhaftes 1-0 gibt. Man weiß, was man von ihnen bekommt, sagen wir es so. Aber es ist weiterhin, ich muss ehrlich sagen, ich hatte sie so ein bisschen, oder ich habe gesagt, sie werden Meister in dieser Saison. Vor der Spielzeit habe ich gedacht, dass da noch ein bisschen mehr passiert, weil sie haben Oblak gehalten, den Chelsea eigentlich wollte anstelle von Kepa. Gudin ist geblieben, Griezmann war schon praktisch vor den Toren Barcelonas, um dann doch zu bleiben, und ich dachte mir auch, hey, und der Kerl zusammen mit Diego Costa, dieses Wildschwein, Diego Costa, der zurückkam und gar nicht viele Tore gemacht hat letzte Saison, aber so fantastisch passte an die Seite von Griezmann. Ich fand die ein wunderbares Duo, weil sie auch so unterschiedlich sind. Aber genau, dann hatten sie alle so ihre Schwierigkeiten. Sie haben sie mit dem Torschießen. Was haben sie gemacht? 30 Tore jetzt insgesamt in 20 Spielen. Okay.
Ja, ich meine, nur 13 kassiert, aber das ist eben die Frage, ob dann wirklich Defense wins Championships, ob das in dem Fall wirklich gilt, wenn man sich so viele Unentschieden holt. Jetzt unter anderem, das war das Spektakulärste, jetzt zu Hause gegen Girona mit 3-3.
Raus aus dem Pokal durch dieses 3-3.
Genau. Also unglaublich. Interessante Situation. Und wir haben ja noch einen zweiten Verein aus Madrid, das wird jetzt niemanden überraschen. Über den wird wie immer mehr berichtet, nämlich Real. Da gab es ja auch einen Trainerwechsel, hat jeder mitbekommen, haben wir, glaube ich, auch sogar schon im Rasenfunk besprochen, bin ich mir gerade gar nicht sicher, wann der stattgefunden hat. Real mit 10 Punkten Rückstand immer noch auf Platz 1 und 5 Punkten Rückstand, Entschuldigung, auf Platz 2 auf den Stadtrivalen. Was ist denn da los?
Ach, zurzeit erfreuen sie sich wieder an dem Fußball, den sie spielen, zumindest was die letzten zwei Partien angeht. Gestern im Pokal 4-2 erfolgreich gewesen gegen Girona, und davor haben sie ein ganz gutes
davor
Spiel gemacht.
Gegen Sevilla gespielt, 2-0.
Genau, das 2-0 gegen Sevilla, dann haben sie, du sagst es, ist Sevilla 2-0, das war mit das Überzeugendste, dann eben auch in La Liga seit relativ langer Zeit. Also die letzten beiden Spiele waren wieder okay. Ansonsten, ja, muss man sagen, unter Santiago Solari hat sich nicht so wahnsinnig viel verbessert im Vergleich zu Julen Lopetegui, der da eben nach diesem merkwürdigen Aus in der spanischen Nationalmannschaft dann ja im Sommer aufschlug, ohnehin den Ruf hatte, irgendwie als Vereinstrainer bei Porto war mal relativ krachend gescheitert, nicht viel drauf zu haben. Dann kam es relativ schnell zur Entlassung, aber wir wissen eben auch, in so einem WM-Jahr, trotz der ganzen, oder in einer Post-WM-Saison und trotz der ganzen Erfolge in den letzten Jahren, wie unruhig es dann werden kann. Niko Kovac hat das hier bei uns beiden um die Ecke bei den Bayern jetzt schon mitbekommen, aber immerhin hat man in Madrid keine große Auf-die-Fresse-Konferenz dann irgendwie abgehalten, die Bosse, und haben irgendwie versucht, da ihre Nebelkerzen irgendwie zu zünden. Florentino Perez sitzt das alles so ein bisschen aus, der Präsident, der sehr mächtig ist, der sehr viele Entscheidungen beeinflusst, der, glaube ich, auch einen guten Draht zu Santiago Solari hat. Wie lange der bleiben wird, mal gucken. Letztendlich spielen sie jetzt nicht wahnsinnig viel besser Fußball. In den letzten Partien hatte ich wieder den Eindruck, dass sie den Spaß zurück hatten. Auch ein Luka Modric hat wieder Lust auf Fußball gehabt, und ist ganz entscheidend für Real Madrid. Casemiro ist ein bisschen gefestigter. Sergio Ramos hat gestern wieder zwei Tore gemacht. Benzema, ja, spielt mit Fingerbruch, und Vinicius reißt so ein bisschen diesen Trott auf, der sehr vorhersehbar war in den letzten Wochen und Monaten. Also sie haben wieder so ein paar Lichtblicke. Und
dann natürlich den Weltpokal gegen Al-Ain geholt. Das war natürlich ein Highlight.
Das war natürlich ein Wahnsinns-Highlight. Zum 84. Mal in Folge haben sie diesen unglaublich wichtigen Wettbewerb gewonnen. Mal gucken, was da kommt in dieser Saison. Sie haben ja in der letzten Saison, das hat sich auch schon angekündigt, nicht immer guten Fußball gespielt. Sisu hat auch überlegt, glaube ich, im Januar oder vielleicht auch die Verantwortlichen, ob man sich da trennt nach dem Pokal aus letzte Saison gegen Leganés. Gegen die haben sie sich jetzt trotz dem 0-1 im Rückspiel dann doch mal durchsetzen können. Und ja, die Schwierigkeiten sind nicht von heute auf morgen gekommen.
Ja gut, das ist natürlich auch die Nach-Ronaldo-Ära, aber was mich jetzt interessieren würde bei Real ist fast das Bigger Picture, also der größere Zusammenhang. Wir haben eben mit Cristiano Ronaldo den einen Fixpunkt des Spiels und auch viel Identifikation mit dem Verein verloren an Juventus Turin, die ja übrigens gegen Atletico jetzt dann in der Champions League spielen. Stimmt. Da kann man sich drauf freuen, das wird eine Defensivschlacht werden, wenn du mich fragst. Das wird ein unglaubliches Spiel, glaube ich, also zwei davon, ja. Aber wenn wir jetzt eben mal den größeren Kontext aufmachen und du eben sagst, Perez sitzt es derzeit relativ routiniert aus und die Titel, vor allem in der Champions League, und das ist ja sicherlich noch der wichtigere Titel als der Meistertitel, auch wenn es nervt, wenn den Barca holt, den hat man ja zuhauf gewonnen, also fast schon New England Patriots mäßig, so dass alle nur noch gähnen, wenn sie ins Finale kommen. Aber jetzt gucke ich mir an, was bei Barca passiert, und da sehe ich jetzt, da haben sich ganz, ganz viele Stützen der Mannschaft ja auch verabschiedet, wir haben es ja schon thematisiert, Xavi, Iniesta, und wir sehen, die rüsten sich für die Zukunft, holen sich eben einen De Jong und so weiter. Was passiert denn da bei Real?
Ja, die Zeit der Galaktischen ist eben schon länger vorbei. Mhm. Möglicherweise bricht sie in absehbarer Zeit wieder an. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand das
Glaubst
auch sympathisch.
Glaubst du, dass das weiter die Herangehensweise von Real bleiben wird, dass man auch in Zeiten von PSG, von Manchester City, also von anderen Vereinen, die unglaubliche finanzielle Möglichkeiten haben, weiter einfach versucht, die größten Stars des Fußballs bei sich zu versammeln?
Na, du sagst jetzt, Max, bleibt es das Konzept sozusagen? Da frage ich dich, war es das in den letzten Jahren? Nee. Was hat Real Madrid in den letzten drei Jahren für einen großen Transfer getätigt? Und das fand ich auch ein Stück weit beeindruckend, denn es gab die komplette Abkehr von diesen 100 Millionen Transfers.
Das stimmt natürlich.
Sisu, Beckham, Figo und. Das ist, die
vielleicht gab es aber auch einfach nicht diesen einen überragenden Star.
Ja, aber vielleicht gab es eben auch einen guten Blick, eben Leute wie Isco zu holen, Leute wie Asensio zu holen, die schon sehr entscheidend waren. Casemiro hat kaum was gekostet, es hat eine Weile gedauert. Über Porto dann, wo er ein bisschen gereift ist, den dann auch zurückzuholen. Du hast immer Ramos gehabt, du hast Constante gehabt, aber du hast dann Dani Carvajal zurückgeholt aus Leverkusen, den du selber ausgebildet hast. Dessen Trikot haben sie in den Fundamentstein der Nachwuchsschmiede eingelassen, als der 10, 11, 12 Jahre alt war und gesagt, hier, das ist ein Spieler, der es schaffen kann. Und,
ehrlich?
Ja, ja. Und da stand...
Speaking about no pressure, also...
Ja, ja, und also, der war ein super Beispiel dafür, wie man es schaffen kann, als Nachwuchsspieler sich da durchzuarbeiten. Und Marcelo und das Konstrukt ist ja so gewachsen. Die haben 2012, glaube ich, Luka Modric von Tottenham losgeeist für ein paar 30 Millionen Euro oder so. Und da ist viel gewachsen auch in den letzten Jahren. Deswegen, hey, das ist diese Mannschaft, was hatte die für eine Aura? Auch in den letzten Jahren. Ich habe vor einiger Zeit mal da in Valdebebas vorbeigucken können, habe Interviews gemacht da mit Casemiro und auch mit Toni Kroos. Und es ist schon beeindruckend gewesen, was diese Mannschaft, jeder Einzelne, der da auch rumlief, für eine Ausstrahlung hatte. Also es ist einfach ein richtiges Team gewesen.
Ja.
Mit dem großen Häuptling, Sergio Ramos, der die Kabine beherrscht, gab manchmal auch ein bisschen Ärger, wie man gehört hat, mit Cristiano Ronaldo, aber die haben sich immer auch für den Erfolgsfall, wenn es dann mal sein musste, zusammengerauft, hatten, glaube ich, ohnehin eine ganz gute Stimmung, denn Sisu, ein unfassbar guter Moderator, man wusste ja gar nicht, wie gut ist er als Trainer, aber es hat so toll gepasst da in den letzten Jahren, und ich bin gespannt, ob es jetzt die Abkehr wieder gibt. Asensio funktioniert nicht mehr, Isco funktioniert nicht mehr. Das waren die beiden, da waren wir uns alle einig, Max, auf denen Real Madrid fußen wird in den nächsten Jahren.
Ja.
Von Asensio redet keiner mehr. Da war immer das Gespräch, hält er dem Druck stand? Ist es zu viel für ihn? Und er sagt, hey, ich bin noch nicht derjenige, der Real hinten auf dem Rücken nimmt und auf geht's im Galopp. Und Isco, sagen auch die Kollegen bei DAZN, die sich in Italien sehr, sehr gut auskennen, das ist eigentlich klar, dass der zu Juve geht. Mal gucken, was dann da wird. Daraus wird. Ich finde es hochspannend. Barca kauft schon ein, du sagst es, und das nicht zu knapp. Und ja, Real Madrid jetzt gegen Ajax auch in der Champions League.
Also genau, mir fehlt gegen die Fantasie. Das zukünftige Barca, ja.
Genau, mir fehlt die Fantasie, an den vierten Champions League Gewinn in Folge zu glauben. Das bleibt unglaublich spannend, was die da machen, auch auf dem Transfermarkt. Und sie müssen sich ein bisschen erneuern. Es ist natürlich auch immer viel Hörensagen, aber Luka Modric wollte ja angeblich weg im letzten Sommer. Cristiano Ronaldo hat gemerkt, vielleicht so ein bisschen ist die Geschichte auserzählt eben auch. Und klar, hat er da unglaubliche 9 Jahre gehabt. Aber der hatte, glaube ich, auch aktiv Lust auf eine Veränderung.
Ja, wer weiß auch aus welchen Motivationen heraus. Da gibt es ja noch viele Nebenaspekte, die nicht nur mit sportlichen zu tun
haben. Richtig, genau. Aber Luka Modric hat viele Freunde bei Inter Mailand, mit Perisic, mit Brozovic, dann ist...
Milinovic-Savic. Mein Gott, SMS ist die Abkürzung. Milinkovic-Savic.
Milinkovic-Savic. Dann haben sie, genau, Vršalko ausgeliehen, auch von Atletico Madrid. Und da gibt es so eine Kroatenfraktion und ich glaube, das hätte auch super gepasst. Und irgendwie jetzt mit 33, was hat der alles erreicht? Und was hat der für eine WM gespielt? Ich glaube, der hätte auch Lust gehabt, vielleicht nochmal das letzte neue Kapitel aufzubrechen. Jetzt, wie gesagt, hat er wieder auch Lust gerade auf Real Madrid, was denen sehr, sehr gut tut. Ich bin gespannt, was die noch machen. Aber es sieht in der Liga nicht gut aus, angesichts von 10 Punkten Rückstand auf den FC Barcelona.
Und das ist ja genau der Punkt. Also es könnte eben sein, dass es zum ersten Mal seit gefühlten Dekaden so sein wird, dass Real Madrid irgendwann im April dasteht und sagt, huch, wir sind jetzt auf irgendeine Art und Weise aus der Champions League ausgeschieden, ist uns schon länger nicht mehr passiert. Wie konnte das denn sein? Und dann haben sie vielleicht noch, haben sie die Copa del Rey, da sagt aber keiner, da gehen die nicht in den Keller für. Nee. Um ein André Breme-Zitat umzumodeln. Also interessante Phase bei Real Madrid. Was ist denn mit den Verfolgern? Als allererstes, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, Sevilla, die eben bei Real mit 0-2 verloren haben, aber ja dennoch nur 3 Punkte Rückstand haben.
Genau.
Was macht Sevilla so gut?
Und im nächsten Spiel haben sie, und das macht die Sache dann eigentlich gleich rund, Max, 2-0 eben im Pokal gegen das etwas von Valverde geschwächte Barca gewonnen. Sie waren unfassbar schlecht im Santiago Bernabeu bei dem 0-2 bei Real Madrid. Sie hatten praktisch keine Torchance, eine von Escudero, dem ehemaligen Schalker. Ansonsten haben sie sich da hinten drin versteckt, um dann zu Hause ein relativ gutes Spiel gegen Barca zu machen im Pokal. Es gibt das Auswärts und es gibt das Heim Sevilla. Und es gibt kaum ein Team, wo die Diskrepanz in der Liga so groß ist.
Kann man das erklären, warum das so ist?
Also ob es allein die Stimmung ist im Sanchez-Pizjuan, vielleicht ein Aspekt. Ich glaube, sie sind selber auch so ein bisschen auf der Suche für die Gründe. Letztendlich muss man sagen, mussten sie sich auch wieder jetzt im letzten Sommer an einen neuen Trainer gewöhnen mit Pablo Machin, der aus Girona kam, da tolle Arbeit geleistet hat eine ganze Zeit lang. Sie haben insgesamt 5-6 Trainer gehabt in den letzten zwei Jahren der FC Sevilla. Es gab Berizzo, es gab Sampaoli, es gab Montella und jetzt eben Pablo Machin. Und man merkt der Mannschaft an, dass es immer noch so eine Findungsphase auch ist, sich jetzt an den neuen Trainer zu gewöhnen, der eben aus einem kleineren Club kommt, der eigentlich auch ein bisschen mehr Wert auf Defensive legt, Pablo Machin. Aber ja, Sevilla war auch immer eines der unterhaltsamen Teams in den letzten Jahren. Sampaoli steht für einen besonderen Fußball, wie wir alle wissen. Montella hatten sie einen Stürmertrainer und die sind einfach insgesamt ein bisschen zu wenig gefestigt. Im Mittelfeld haben sie einen Zonzi abgegeben, der ein Fixpunkt war, definitiv. Auch für die Ordnung ganz grundsätzlich. Und sie haben weiterhin ganz, ganz tolle Spieler, vor allen Dingen also vorne auch mit Sarabia, der eine super Saison spielt. Wissam Ben Yedder macht einen guten Job. Dann ist André Silva, den sie ausgeliehen haben von Milan, ganz gut eingeschlagen bis November. Aber dann hat er sich auch eine Auszeit genommen. Sie haben ein gutes Team und sie stehen auf Platz 4. Also es gibt eigentlich gar nichts zu meckern, weißt du? Es ist, ja.
Und sie haben auch die Bilbao-Wochen hinter sich gebracht. Haben dreimal gegen Bilbao gespielt innerhalb von 6 Tagen.
Dank einem Auswärtssieg da im Summer Mess im Neuen haben sie sich dann eben durchgesetzt, obwohl sie das Rückspiel auch zu Hause verloren haben. Aber ja, wenn du da die Ergebnisse gerade aufgerufen hast, sie haben von den letzten 4 Spielen 3 verloren.
Ja, ich meine, eines also, ein bisschen abgeschenkt zu Hause gegen Bilbao nach dem 3-1 Auswärtssieg in der Copa del Rey.
Richtig.
Das war noch leicht verkraftbar, aber genau, es ist eine Mannschaft, die sich irgendwie noch finden muss, aber es brennt ja nichts an und das finde ich ist gerade das Interessante in der spanischen Liga, dass wir eben aktuell den Stand haben, dass Sevilla, Alaves und Getafe, das sind so die 3 Anwärter aktuell um den 4. Champions League Platz. Und da hätte ich, also mit Ausnahme von Sevilla, hätte ich mit keinem davon gerechnet. Kann sich natürlich auch noch drehen, aber erzähl mir mal ein bisschen was von Alaves zum Beispiel. Wie haben die es denn geschafft, bis auf diesen 5. Tabellenplatz zu kommen?
Max, sie sind ungeschlagen zu Hause. 32 Punkte insgesamt geholt und davon 19 im eigenen Stadion. Sie haben mit Abelardo einen Trainer, der genau weiß, was er seiner Mannschaft abverlangen kann. Mhm. Er hat selber bei kleineren Vereinen gespielt, aber hatte eben auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Abelardo beim FC Barcelona als Aktiver, hat als ehemaliger Verteidiger auch eher einen defensiven Grundgedanken. Und ja, es ist ein großes Thema in Spanien. Die El País hat einen wunderbaren Artikel auch neulich über die geschrieben. Und die Quintessenz ist, die machen nichts Verrücktes. Also er bringt denen nicht irgendwelche Tricks bei, die sie überfordern, sondern sie wissen ganz genau, was sie zu welchem Augenblick zu tun haben. Die haben gerade mal 22 Tore geschossen, also sagen wir mal eins im Schnitt, haben aber eben auch nur 23 kassiert, was absolut passabel ist. Und die stehen für eine gewisse Effizienz. Jetzt haben sie aber Ibai Gomez verloren, der relativ wichtig war in ihrem Spiel. Den hat jetzt Athletic Bilbao gerade vor ein paar Tagen zurückgelotst ins Baskenland. Also zu sich ins Baskenland und mal gucken, was da noch passiert. Aber die standen vor, würde ich sagen, 10 Spieltagen, als ihr dann wahrscheinlich auch gesprochen habt, das letzte Mal über La Liga, ganz ähnlich da. Und ich glaube, es gibt viele, die überrascht sind, dass sie sich weiterhin da oben halten. Und sie sind definitiv eine positive, sehr positive Überraschung. Ohne, dass sie den wunderbarsten Fußball spielen. Ich kann jetzt nicht mit genauen Zahlen kommen, aber sie sind auch jetzt nicht klassische Spielverweigerer. Aber die haben wenig Ballbesitz natürlich. Die kommen anders daher als die Mannschaften um sie herum. Auch wenn ich dann auf den 7. auf Betis gucke, auf diese Mannschaft, die einfach für mit den schönsten Fußball steht. Und die Mannschaften, die über ihnen sind, sind natürlich auch noch viel mehr eingebunden, was den Ballbesitz angeht.
Ja, also es gibt nur 2 Teams, die weniger den Ball haben pro Spiel aktuell nach diesen 20 Spieltagen. Und das eine ist Leganés und über die anderen sprechen wir gleich noch mit Getafe. Aber das smells a little bit like Schalke 04 2017, 2018, wenn ich mir anhöre. Sehr effizient, wissen sehr genau, was sie tun müssen, machen keine verrückten Dinge, schießen wenig Tore, kassieren aber auch wenig.
Gar nicht so schlecht, auch der Vergleich. Also ich habe jetzt im Champions League-Rahmen hin und wieder die Möglichkeit gehabt, eben auch mit den Schalkern zu sprechen, auch dann vor Ort. Und ich erinnere mich, dass Christian Heidel auch mal zu mir gesagt hat, klar, als wir, ich glaube, in Istanbul standen, am Tag vor dem Spiel, letzte Saison gab es halt viele 50-50-Spiele, die häufig zu unseren Gunsten ausgegangen sind. Und genau, das sieht man auf Schalke, glaube ich, auch weiterhin. Ja, ganz, ganz realistisch. Auch die letzte Saison ordnet man da richtig ein. Und genau, bei Deportivo Alaves läuft auch viel, was eng ist in dieser Saison zu ihren Gunsten. Aber sie verdienen es sich, Max, meine Meinung.
Genau, die Parallele geht auch noch weiter. Die meisten Tore nach Standardsituationen hat Alaves auch erzielt. Und zwar ist das fast die Hälfte. 10 Tore nach Standardsituationen, 10 aus dem Spiel heraus, 2 nach Kontern.
Und jetzt guck mal auf die Elfmeter.
Und keinen einzigen Elfmeter bekommen.
Bekommen?
Nee,
also sie haben, genau, sie haben keinen gekriegt. Ja, genau. Das ist wunderbar. Aber sie verlieren halt Ibai Gomez, also der unter anderem auch für Standardsituationen zuständig war. Sie haben Juni noch mit dabei. Ja, also ach, wir müssen gar nicht zu sehr über das Personal da wahrscheinlich sprechen. Sie haben mit Cagliari, um das doch noch kurz zu tun, und Baston eben auch ihre Top-Torjäger, die haben jeweils 4 Tore gemacht. Also du siehst, also die sind nicht abhängig von den Launen eines Mannes da vorne drin. Die verteilen das irgendwie ganz gut und die kommen als Mannschaft daher.
Okay, wir gucken mal an, wo das Alaves noch hinführt. Und dann sag mir mal, Getafe mit dem wenigsten Ballbesitz der Liga, da muss ich jetzt dann nicht nach dem Spielstil fragen, aber ich muss fragen, wie schafft es Getafe dann aktuell nur 2 Punkte Rückstand auf dem Champions League Platz zu haben und Platz 6 zu belegen?
Da fragst du mich was.
Kann man es nicht so wirklich erklären.
Sie sind das zweite Jahr jetzt in Folge in der Liga. Und häufig heißt es ja auch, Max, dieses zweite Saison-Syndrom,
das verflixte
zweite Jahr, aber da zahlt sich dann eben auch ein Stück weit Kontinuität aus, haben mit José Bordalás einen Trainer, der seit 2016 da ist, der hat Alaves in die erste Liga geführt, um sich dann im Streit zu trennen, direkt nach dem Aufstieg, ist dann zu Getafe gegangen, um mit denen dann in den Playoffs aufzusteigen. Und ich glaube, es gibt natürlich auch immer Ergänzungen dann, was den Kader angeht. Es gab viele neue Leute, wo ich das gerade auch bei dir sehe, am Computer, die gekommen sind. Aber es steht so ein Grundgerüst und es ist eine Idee davon, wie spiele ich Fußball. Es ist ein bisschen anders eben als Sevilla, was selber, wenn es viel Fluktuation gibt, ist es schwierig, aber das ist eben eine andere Geschichte, sowohl bei. Ja, wobei Abelardo kam Dezember 2017. Also, aber der hat das schnell implementiert sozusagen bei Alaves und Bordalas ist eben schon eine ganze Zeit da bei Getafe und der legt großen Wert auf die Defensive. Nur Atletico Madrid hat weniger Gegentore kassiert, beispielsweise als Getafe. Du siehst es, es passt zu dem, was du jetzt auch gesagt hast, mit dem wenigsten Ballbesitz. Das ist absolut ehrlicher spanischer Vorstadt Madrider Arbeiterfußball und ja, die haben dem Erfolge gefeiert, eben auch gegen größere Mannschaften, sind im Pokal noch vertreten, haben da, meine ich, gerade Valencia mit 1-0 genau. Niedergerungen. Mhm. Guck du nochmal mit mir drauf, haben sie eine große Mannschaft geschlagen, sie haben nur 1-2 gegen Barca verloren.
Ja, also tatsächlich auch, das war die letzte Niederlage Anfang Januar und davor die letzte Niederlage, ein 0-1 Mitte November gegen Valencia, die sie jetzt eben mit 1-0 besiegt haben. Aber das hört sich ja schon so an, wenn du sagst, niedergerungen den Gegner, dann scheint das ja mehr Spiele als nur dieses eine jetzt gegen Valencia zusammenzufassen, die Getafe gemacht hat.
Guck mal, sie haben im Pokal in der Liga, Entschuldigung, 4-0 gegen Alaves gehabt, aber in den anderen 8 Spielen da drumherum jeweils nur ein Tor gemacht in den letzten Wochen. Also du siehst, deren Konzept ist klar darauf aus, sehr, sehr gut zu stehen. Gegen den Ball, gegen den Gegner, sehr aufmerksam, sehr konzentriert zu arbeiten und sie setzen es einfach gut um. Also ist ja auch so ein Verein ja auch mit der Geschichte. Wir erinnern uns vielleicht, also diese
Luca Toni. Luca Toni. Olli Kahn bricht Marc van Bommel die Nase beim Torjubel.
2008, dieses 3-3 gegen die Bayern, genau. Bernd Schuster war der Trainer. In der Saison direkt davor, um dann zu Real Madrid zu wechseln. Also es ist auch ein Verein mit einer Geschichte. Ich glaube, Michael Laudrup war Trainer bei Getafe gegen die Bayern bei diesem 3-3. Also, es ist ein Verein, der auch ein paar Geschichten hat. Alaves, wenn ich die jetzt auch nochmal umspringen zu dürfen, Max, auf 5 sehe mit diesem UEFA-Pokalfinale anno dazu mal.
Oh Gott, wie lange ist das her?
Weiß ich nicht, 16, 17 Jahre?
Ja.
2001.
Wahnsinn. Ich werde es nebenher recherchieren. War es damals schon die Europa League? Ich glaube, ich hätte noch. Ja, nein, 2001 tatsächlich. Tatsächlich. Gegen Liverpool.
In Dortmund, oder?
Ja. Genau. Das war das. Ach, verrückt. Wahnsinn. Da hieß das Westfalenstadion noch ganz offiziell Westfalenstadion. Das waren Zeiten des Fußballs. Aber wird denn das thematisiert in der spanischen Presse und in der fußballinteressierten Öffentlichkeit, dass mit Alaves und Getafe zwei Mannschaften gerade aktuell auf den Europa-League-Plätzen liegen, die eben einen sehr defensiv betonten Fußball spielen? Das entspricht ja nicht ganz dem Klischee, was man vom spanischen Fußball hat.
Du sprichst über das Gute zusammen, finde ich. Vor allen Dingen, weil auch in der letzten Saison so viel über diesen wunderschönen Fußball in Spanien gesprochen wurde, der weiterhin praktiziert wird, aber eben auch von Mannschaften, die weit weniger erfolgreich sind. Wenn ich ganz kurz morgen auf Platz 17 zu Celta Vigo gucke, guck mal, da sind in 20 Spielen 60 Tore gefallen. Die haben halt 32 gemacht, aber auch 34 kassiert. Also
und die waren ja zum Beispiel letzte Saison so rund um den 20. Spieltag, glaube ich, auf Platz 7 oder sowas. Also Celta Vigo hatte letztes Jahr eine Hochphase, kam dann auf 12 raus.
Auf 13 kamen sie raus.
Genau, auf 13.
Genau, aber du hast recht. Ja, sie haben eben immer diesen Kerl, Iago Aspas, auf den sie sich wie sonst was verlassen können. Der hat gerade aber eine Wadenverletzung. Die letzten 3 Spiele, die sie alle verloren haben, nicht mit dabei gewesen. Aber genau, die stehen weiterhin trotzdem für diesen spektakulären Fußball, aber die vergessen halt das Verteidigen. Und das ist so ein bisschen eben auch der Bonus, den sich Alaves, den sich Getafe verdienen. Und natürlich sind die ein Thema. Weniger, würde ich sagen, jetzt in den ein bisschen boulevardträchtigeren spanischen Sportzeitungen, aber die El País widmet sich jetzt nicht umsonst dem Trainer Abelardo und dem ganzen Konstrukt Deportivo Alaves.
Und wird das auch wird das auch gewertet? Findet man das positiv, dass sich da der Fußball weiterentwickelt, dass es eine andere Nuance ist? Wird es eher kritisch gesehen, so wie hierzulande ja zum Beispiel die Vizemeisterschaft von Schalke 04 sehr kritisch eingeordnet wurde?
Da fragst du mich ehrlich gesagt zu viel. weil, also ich unterhalte mich leider so gut wie nie mit spanischen Journalisten. Bei den Champions League-Spielen gab es hin und wieder die Gelegenheit, in London zum Beispiel, als Barcelona da gespielt hat. Das war interessant, dann auch beim Frühstück im Hotel mit den Kollegen aus Spanien da zu sitzen und eben auch viel über La Liga reden zu können.
Ja, das glaube ich.
Aber du, es ruft keiner Bu, wenn jetzt Alaves und Getafe irgendwie eingelaufen kommen, auch in den großen Stadien. Jeder weiß halt, es wird arbeitsreich, also gegen diese Mannschaften. Und ich würde sagen, meine Einschätzung, so aus der Ferne betrachtet, es gibt eher Lob für das, was die leisten. Also der schöne Fußball wird jetzt nicht automatisch prämiert in Spanien und alle sagen, ja, aber da muss doch Celta Vigo, da muss doch Betis auf 4-5 und sonst wie stehen. Können wir auch noch zu Valencia kommen, wobei die in dieser Saison auch ziemlich rumpeln und so. Aber nein, das ist absolut legitim, auch in Spanien, mit so einem Fußballerfolg zu haben.
Dann lass noch kurz über Valencia sprechen. Zum einen, weil du einen biografischen Bezug dazu hast, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Und zum anderen, weil es eben einer der bekannteren Vereine ist. Und wenn wir darüber sprechen, dass Sevilla, Alaves, Getafe gerade aktuell die Mannschaften sind, die sich um den letzten Champions League Platz ein bisschen streiten, Stand 20. Spieltag, dann fehlt ja zum Beispiel eine Mannschaft wie Valencia. Und die haben es geschafft, in 20 Spielen 11-mal unentschieden zu spielen und 19 Tore zu schießen und 18 zu kassieren. Was ist da los?
Ja, das frage ich mich auch jedes Mal, wenn ich die sehe. Wir müssen ein Stück zurückblicken zur letzten Saison. Also Valencia war ja ein Trainerfriedhof. Also da gab es ja Leute, die sind da irgendwie 5-6 Wochen geblieben. Gary Neville und andere aufstrebende Trainerhoffnungen. Und auch Alteingesessene, die da nicht lange geblieben sind. Und dann kam Marcelino, der in Villarreal jahrelang eine sehr gute Arbeit gemacht hat bei Villarreal und hat sie zurück in die Champions League geführt und hat den ganzen Verein so ein bisschen befriedet. Es gab unfassbare Unruhen auch um Peter Lim, den Präsidenten und oder Besitzer. Und ach ja, es war wirklich der Chaos-Club jahrelang. Und dann haben sie letzte Saison fantastisch gespielt. Es haben Leute wieder funktioniert, wie Dani Parejo, die Jungen hatten sich, glaube ich, mal richtig drauf gefreut, wie ein Carlos Soler, bei einem Trainer arbeiten zu können, der ihnen wirklich Vertrauen geschenkt hat. Und durch diese Befriedung des ganzen Umfelds war es so wahnsinnig erfolgreich. Und schwuppi bist du in der Champions League. Schwuppi kommen viel mehr Anforderungen, viel mehr Erwartungen. Du hast Juventus und Manchester United in der Champions League-Gruppe mit dabei gehabt. Sie sind Dritter geworden, dürfen jetzt immerhin Europa League weiterspielen.
Gegen Celtic.
Das gegen Celtic, Spiele, sehr, sehr schön.
Freuen kann.
Ja, auch atmosphärisch. Also sowohl im Celtic Park als auch in einem meiner Lieblingsstadien in Spanien im Mestalla. Und du, dann guck ich, was habe ich gemacht? Vorbereitungsspiel gegen Bayer Leverkusen vor der Saison. Gewinnen sie 3-0. Es war so die offizielle Saisoneröffnung. Ich dachte auch, Mensch, hey, ihr seid aber gut in Form, Herr Marcelino.
Da wusste man noch nicht, wie Leverkusen in Form war.
Das stimmt. Dachte ich auch, okay, das macht vielleicht sogar Sinn, dass sie Kevin Gamero, da hatten sie noch Interesse, den haben sie dann aber auch wirklich geholt. Dann tauchte plötzlich, genau, der winkte von der Tribüne, Michy Batshuayi, da von seinem Sitz im Mestalla nach unten und wurde sozusagen offiziell vorgestellt. Und ich, auch mit Jonas Hummels, mit dem ich ja viele Spiele kommentieren darf, kann, gequatscht, was machen die eigentlich da gerade im Angriff? Verstehst du das so ein bisschen? Denn sie haben Simone Zazza abgegeben, der unfassbar beliebt war. Der Italiener, und hatten eben Rodrigo Moreno am Ende dann noch behalten können. Real Madrid hatte mal überlegt, ob sie vielleicht die 120 Millionen für ihn zahlen. Spanischer Nationalspieler mit brasilianischer Herkunft. Viele Tore gemacht. Santi Mina, ein großes Talent im Sturm. Und wir waren uns eigentlich einig, dass ein bisschen viel da vorne passiert. Aber okay, dann haben sie halt 4 Superstürmer. Und jetzt haben sie 19 Tore, wie du sagst, nach 20 Spielen. Und sie kamen eben von Anfang an dann in so ein Fahrwasser, Max. Und nicht mehr raus aus dieser Bredouille. Es gab Gerüchte um Marcelino, muss der dann vielleicht doch wieder bald gehen. Jetzt hat er sich gerade so ein bisschen freigeschwommen wieder. Auch durch 3 Spiele ohne Niederlage jetzt bis zum 0-1 jetzt bei Getafe im Pokal. Sie stehen auf 9 und sie haben nur 5 Punkte Rückstand, wenn man es positiv sehen will, auf Platz 6. Also selbst der 4. Platz ist nicht mehr so weit weg. Aber sie haben komplett ihre Leichtigkeit verloren. Condobia von Inter ausgeliehen, jetzt auch fest verpflichtet. Bei Inter hat mir der nie gut gefallen, wenn ich den gesehen habe. Dachte immer, Mensch, der ist so in Frankreich so hochgelobt gewesen. Er hat fantastisch gespielt in der letzten Saison. Es hat zwar so viel, was gepasst hat. Jetzt haben sie aber auch Murillo an den Verteidiger im Winter abgegeben, an Barcelona. Und ja, die suchen alle so ein bisschen. Sie haben tolle Talente wie immer. Ferran Torres ist 18 Jahre alt. Großartige Nachwuchsarbeit, immer schon gehabt. Und ich beobachte die seit 2002, seitdem ich da mal ein gutes halbes, dreiviertel Jahr gelebt habe, immer ein bisschen mehr auch. Und ja, ich war selber verwundert. Und habe gestern auch mit dem Kollegen Uwe Morave gesprochen, der sie auch ganz viel kommentiert hat in dieser Saison. Der hat auch gesagt, Jan, das ist erstaunlich, wie wenig von denen kommt.
Gut, aber so ist das manchmal. Einfach, manchmal geraten Mannschaften in einen Strudel, dann kommt noch sowas wie eine Mehrfachbelastung mit dazu. Wir hatten bei Valencia schon in der letzten Folge thematisiert, dass sie so viele Unentschieden hatten, denn so ging ja die Saison los. Also bis zum ersten Sieg hat es tatsächlich bis zum 7. Spieltag gedauert, bis dahin 6 Unentschieden, eine Niederlage. Also nicht Fisch, nicht Fleisch, da weißt du auch nicht, wo du stehst. Und jetzt stehst du eben auf Platz 9, es gibt aber noch Möglichkeit, den Anschluss nach oben zu wahren, und es wäre ja ganz schön, wenn sich mein Trainer halten würde.
Finde ich auch, bin ich komplett bei dir. Aber Rodrigo Moreno hat 3 Tore bislang gemacht in dieser Saison. Santi Mina 2, Michy Batshuayi, der jetzt, glaube ich, möglicherweise zu Monaco geht, wo sie ja gerade Thierry Henry rausgeschmissen haben, wieder nach 20 Spielen. Der hat einmal getroffen, Gamero hat auch nur 2-mal getroffen. Sie haben das Problem, dass sie keinen haben, auf den sie sich gerade verlassen können. Das war vorne eben ganz, ganz anders in der letzten Saison. Aber ich bin sehr bei dir, auch was das Vertrauen angeht. Auch aus der Ferne nur betrachtet würde ich es Marcelino und Valencia gegenseitig sehr wünschen, dass sie beieinander bleiben. Aber ich hoffe, dass sie es tun. Anderes Beispiel, weil du auch gesagt hast, oder jetzt nochmal den schlechten Start von Valencia in die Saison auch sinnbildlich mit dafür reingenommen hast, wo sie, dass sie sich immer noch so ein bisschen in einer schwierigen Situation befinden. Athletic Bilbao, ein weiterer absoluter Traditionsclub, die haben das erste Spiel gewonnen, um danach 13 nicht zu gewinnen, haben dann Berizzo entlassen. Und da geht's jetzt wieder so ein bisschen aufwärts unter dem neuen Trainer, den sie aus der zweiten Mannschaft hochgeholt haben, Garitano. Aber das hat halt echt lange gedauert, so aus diesem Schlamassel des Saisonstarts wieder rauszufinden. Und da haben wir einige Mannschaften, die sich in dem Fall, die in dem Fall ein ähnliches Bild abgeben.
Ja, Bilbao, die zweite Mannschaft mit 11 Unentschieden nach 20 Spieltagen. Genau. Also da sieht man ja schon, die Parallele ist ja fast schon zu plakativ. Abschließende Frage, nachdem du auch hier mit 2 eng beschriebenen Seiten Notizen hergekommen bist und wir ja aber doch eher wieder über die normalen, üblichen Verdächtigen gesprochen haben, wen gibt's denn noch, auf den du die Hörerinnen und Hörer gerne hinweisen würdest? Gibt's noch irgendeine Mannschaft, einen Spieler, eine Personalie, die du besonders interessant findest?
Ich guck vor allen Dingen Betis auch gerade gerne beim Fußball zu, aber da bin ich einer von ganz, ganz vielen, in Spanien auch. Ich habe ein Faible in jedem Fall für Joaquin, der gleich nächsten Monat 57 wird oder so und weiterhin einen Fußball spielt an der Seite von einem Lo Celso, von einem Canales, der mal als Riesentalent zu Real Madrid gegangen ist mit 19, 20, von José Mourinho nur ein paar Spiele Zeit bekommen hat, sich zu zeigen. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt hat er sein Glück gefunden da und die spielen einen wilden Fußball. Auch nicht immer erfolgreich. Da werden sie auch für kritisiert, aber Quique Setién wird mitunter schon als Barca-Trainer im Sommer gehandelt. Da gibt es auch irgendwie Spekulationen. Und da kann ich nur jedem sagen, guckt euch die an. Das macht auf jeden Fall Laune. Ansonsten, ich freue mich sehr auf die Rückrunde. Und weil so alles so eng beieinander ist. Villarreal ist 19. Die habe ich kommentiert im ersten Spiel. Es war das Nachholspiel in diesem Jahr von Real Madrid. Da haben sie 2-2 gespielt, zu Hause in La Ceramica, und Santi Cazorla hat 2 Tore gemacht. Dem beim Fußballspielen zuzugucken, in dessen Gesicht zu gucken, nachdem man den 2-2-Ausgleich gemacht hat. Und so. Es gibt wunderbare Geschichten, auch so rund um die alten Leute. Dann gibt es Talente, auf die man gut gucken kann. Bei Villarreal ist es ein Samu. Bei Valencia habe ich Ferran Torres schon angesprochen. Es gibt hier und da Leute, bei denen es sich lohnt, dabei zu sein. Espanyol mit dem Trainer Rubi, die waren nach 10 Tagen, Spieltagen, waren sie noch fast irgendwie europamäßig unterwegs. Jetzt haben sie, glaube ich, noch eines der letzten 9 Spiele gewonnen. Es gibt so viele Geschichten. Athletic Bilbao unter eben dem Trainer, der aus der zweiten Mannschaft kam. bleiben durfte. Mit Iñaki Williams, der da gerade aufzockt wie ein Wilder, und Ika Muniain, der seit Ewigkeiten Wahnsinnstalent ist, aber mit jungen Jahren da auch schon Kapitän geworden ist und eigentlich den Talentstatus jetzt auch so ein bisschen abgestreift hat. Jeder Verein hat spannende Geschichten. Letzte Saison ist zum Beispiel keiner der Aufsteiger abgestiegen. Hat am Ende Malaga, Las Palmas und Deportivo La Coruña erwischt. Jetzt ist Huesca mit 11 Punkten, also 10 Punkte Rückstand auf Platz 17 auf Celta, so gut wie weg. Dann hast du Rayo Vallecano auf 18, du hast Valladolid auf 16. Also das wird schwierig. Es könnte sie alle drei erwischen, weil also Villarreal und Vigo sind sozusagen zwischen den Aufsteigern.
Aber es ist wahnsinnig eng, darauf hast du mich schon vorhin aufmerksam gemacht. Zwischen Platz 18 und Platz 8, 6 Punkte.
Ja.
Ist ja wie in der zweiten Liga in Deutschland. Faszinierend.
Beste zweite Liga aller Zeiten. Ja.
Das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nicht La Liga.
Nein, das war jahrelang mal woanders ein
Klemm. Ja,
das ist schon wunderbar. Du weißt, was ich meine. Also das spricht dafür, guck mal, Villarreal, also die sind jetzt 19. mit 18 Punkten, und wenn es einigermaßen super, super gut läuft, dann werden die vielleicht 7. noch, weil das sind gerade mal 11 Punkte Rückstand auf Betis. Also wenn da jetzt ein bisschen mehr zusammenspielt und Gerard Moreno, einer meiner Lieblingsstürmer in der Liga, den sie für 20 Millionen gekauft haben vor der Saison von Espanyol, der aber nur ein paar Mal geknipst hat, jetzt vielleicht doch irgendwie zurück zum Tore schießen findet, dann ist da einfach so wahnsinnig viel möglich. Und ja, es ist, ach, manche sprechen vom Schneckenrennen, auch gerade in Spanien, aber in der letzten Saison war, glaube ich, das Bild so zwischen Platz 4 und 14 gar nicht mal so anders. Jetzt ist es so ein bisschen unterschiedlich, dass eben bis Rang 19 jeder relativ viel Punkte hat, und ja, es wird wunderbar bis irgendwann rein in den Mai. Und spannend wird natürlich, wie machen Barca, Real und Real Madrid und Atletico das in der Champions League. Du hast die Aufgaben angesprochen. Also es gibt viele Themen rund um La Liga.
Ich merke das. Du bräuchtest deinen eigenen Podcast, Jan, damit du das auch mal alles loswerden könntest, was raus will.
Ja, das stimmt. Ich komme langsam ins Reden, Max. Was machen wir in der zweiten Stunde?
Ja, den nächsten Kurzpass, weil der Kurzpass ja ein Kurzpass bleiben soll. Aber ich kann mich sehr bei dir bedanken, und ich kann allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, dir auf Twitter zu folgen, wo du als
JP_JanPlatte
zu verfolgen bist.
Ja, nein, das kann jeder machen, wie er den möchte, aber genau.
Da wirst du am meisten Feedback bekommen, denke ich. Liebe Hörerinnen und Hörer, gibt Jan Rückmeldung, JP_JanPlatte. Warum eigentlich die Doppelung zwischen...
Ich glaube, es gab Jan Platte irgendwie schon.
Ah, okay.
Also weiß ich habe keine Ahnung, wer diesen merkwürdigen Namen irgendwie verwendet für seinen Twitter-Account. Aber ich meine, das gab's, aber ich muss ja sagen, Max, vielleicht lag es auch an mir, und ich habe... Ist einfach nicht geschnallt, das anders zu machen. Technisch ist ja manchmal so ein bisschen kleines Problem vorhanden.
Okay, also da musst du auf jeden Fall noch eine Legende drum stricken, die ein bisschen, also die dann zwar unehrlicher ist als das, was du gesagt hast, aber das war jetzt ein bisschen zu unspektakulär. Bis zum nächsten Mal, hast du dir da was überlegt? Ich hoffe, dass ich dich nochmal hier begrüßen darf in den Rasenfunk-Studios. Würde mich sehr freuen. Wann kann man dich das nächste Mal hören?
Sonntag. Barcelona in Girona, ein Derby Katalan, und ja, 16:15 auf The Zone. Also gerne.
Sehr gut.
Seid dabei.
Macht es, liebe Hörerinnen und Hörer. Dir, Jan, vielen herzlichen Dank.
Dir auch, Max.
Und euch, lieben Hörerinnen, lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Es gibt die nächste Schlusskonferenz am Montagnachmittag. Es wird auch einen weiteren Kurzpass in der nächsten Woche geben. Mindestens einen, vielleicht sogar zwei. Seid gespannt. Es geht also weiter, immer weiter hier im Rasenfunk. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erfahrt ihr alles dazu auf rasenfunk.de/unterstützen. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns wieder. Bis bald. Macht's gut. Ciao.